Liebe Zuhörer unseres Radios, wir befinden uns sozusagen im Abendmahlsaal und legen die Fußwaschung des Herrn aus. Johannes 13,1 heißt es, er liebte die Seinen bis zum Ende. Ich habe jetzt in der Einheitsübersetzung nachgeschaut. Dieses zu Ende gehen, zu Ende bringen, vollendet werden, taucht auch wieder auf, als Christus am Kreuz hängt. Das letzte Wort, es ist vollbracht, nach dem Johannesevangelium. Es ist vollbracht, so übersetzt es die Einheitsübersetzung, und es bezieht sich damit auf Johannes 13,1, er liebte die Seinen bis zum Ende. Im Griechischen her ist das gleiche Wort. Wenn man es mit vollbracht übersetzt, ist dieser Zusammenhang nicht erkenntlich. Eigentlich müsste man es wörtlich, um den Zusammenhang auch aufzuzeigen, übersetzen mit es ist vollendet. Jesus ist zu uns heruntergestiegen, und es ist eben anders als bei einer griechischen Philosophie, wie etwa wie bei Plotin. Er hat diesen Abstieg nicht als etwas empfunden, was ihn sozusagen verunreinigt hat, weil er in das Materielle eingedrungen ist, sondern er hat es aus Liebe zu uns getan. Und er kehrt dann zum Vater zurück. Der Papst schreibt, Neues geschieht in dieser Heimkehr. Jesus kehrt nicht allein zurück. Er streift das Fleisch nicht ab, sondern zieht alle in sich hinein. Der Abstieg gilt dem Ganzen. Wenn im ersten Kapitel des Johannesevangeliums gesagt ist, dass die Seinigen ihn nicht annahmen, so hören wir nun, dass er die Seinigen bis ans Ende liebt. Im Abstieg hat er neu die Seinigen, die große Familie Gottes, gesammelt, sie aus Fremden zu Seinigen gemacht. Hören wir nun dem Evangelium weiter zu. Jesus stand vom Abendmahl auf, legte sein Obergewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in die Schüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Jesus tut an seinen Jüngern den Dienst eines Sklaven, er erniedrigt sich selbst. Was der Philipperbrief in seinem großen Christushymnus sagt, dass Christus in der Gegengebärde zu Adam, der versucht hat, aus eigenem nach der Gottheit zu greifen, umgekehrt aus seiner Gottheit heraus absteigt, ins Menschsein Knechtsgestalt annahm und gehorsam wurde bis zum Tod am Kreuz. Das ist hier in einer einzigen Gebärde sichtbar gemacht, der Abstieg Gottes zum Menschen. Jesus stellt in einer Zeichenhandlung das Ganze seines Heilsdienstes dar. Er entkleidet sich seines göttlichen Glanzes. Er kniet sich sozusagen vor uns nieder. Er wäscht und trocknet unsere schmutzigen Füße, um uns tischfähig zu machen für Gottes Hochzeitsmahl. Das ist wirklich Dienst bis zum Letzten, zumal wir gestern ja schon gehört haben, dass es niedrigster Sklavendienst war. Im Johannesevangelium haben wir zwar die eucharistische Brotrede im 6. Kapitel, aber wir haben keinen Einsetzungsbericht. Das heißt, diese Fußwaschung steht an der Stelle des Abendmahlsberichts. Das ist theologisch äußerst bedeutsam. Diakonie, Dienst am Nächsten bis zum Letzten, und Eucharistie legen sich gegenseitig aus, gehören zusammen. Das heißt, die Feier der Heiligen Messe, den wird ihnen gar nichts nützen, wenn der Dienst am Nächsten nicht hinzukommt. Also von wegen hier sozusagen, ich sag das ein bisschen salopp, einen auf fromm machen und dann meinen, das genügt. Da haben wir uns richtig tüchtig geschnitten. Es geht schon darum, dass wir den Dienst am anderen vollziehen. Darum heißt es ja auch am Schluss der Messe, ite missa es, es ist Sendung. Ja, Sendung wohin? Ja, das jetzt zu leben, was wir empfangen haben. Die Eucharistie, die Kraft, die wir dort bekommen, ist nicht für uns selbst, sondern dass wir sie im Dienst am Nächsten einsetzen. Es gibt auch heute immer noch viele Menschen, die meinen, wenn sie nur fromm sind, viel beten, dass es dann schon getan ist. Damit ist es keineswegs getan, da geht es erst richtig los. Wenn sie in der Apokalypse die paradoxe Formulierung findet, die Geretteten hätten ihre Gewänder im Blut des Lammes weiß gewaschen, so will dies sagen, dass es die bis ins Ende gehende Liebe Jesu ist, die uns reinigt, uns wäscht. Die Gebärde der Fußwaschung drückt eben dies aus. Es ist die dienende Liebe Jesu, die uns aus unserem Hochmut herauszieht und uns gottfähig reinmacht. In diesem Abschnitt über die Fußwaschung kommt das Wort rein dreimal vor. Johannes greift damit einen Grundbegriff der religiösen Tradition des Alten Testamentes wie der Welt der Religionen überhaupt auf. Damit der Mensch vor Gott hintreten, Gemeinschaft mit Gott haben kann, muss er rein sein. Je mehr er aber ins Licht kommt, desto mehr fühlt er sich verschmutzt und der Reinigung bedürftig. Besonders bei den Heiligen merken sie, dass sie sich immer als selber als die größten Sünder bezeichnet haben. Ich weiß nicht mehr, welcher Denker es gesagt hat. Es gibt zwei Sorten von Menschen, die einen, die sich für Sünder halten, es aber nicht sind, sondern Heilige, und jene, die sich für rein halten, für gut, für ordentlich, es aber nicht sind. Das heißt, je näher sie Gott kommen, desto mehr werden sie die eigenen Fehler und Defekte feststellen und als ein gutes Zeichen. Sich selber einen Passivausschein auszustellen, ist ein schlechtes Zeichen dagegen. In den Kulturordnungen aller Religionen spielen die Reinigungsvorschriften eine große Rolle. Sie geben dem Menschen eine Vorstellung von der Heiligkeit Gottes wie auch von seinem eigenen Dunkel, von dem er befreit werden muss, um Gott nahe kommen zu können. Das System der kultischen Reinigungen beherrscht im observanten Judentum der Zeit das ganze Leben. Wir können uns das kaum mehr vorstellen. Man musste die Hände waschen, wenn man vom Markt kam, man musste sich sehr in Acht nehmen, um rituell nicht verunreinigt zu werden. Man durfte das Haus eines Heiden nicht betreten und so weiter. Also es hat das ganze Leben wirklich beherrscht. Im 7. Kapitel des Markus-Evangeliums begegnen wir Jesu grundsätzlicher Auseinandersetzung mit diesem Begriff der kultischen Reinheit, die durch rituelle Vollzüge hergestellt wird. Paulus hat in seinen Briefen immer wieder mit dieser Frage der Reinheit vor Gott sich auseinanderzusetzen. Bei Markus sehen wir die radikale Wende, die Jesus dem Begriff der Reinheit vor Gott gegeben hat. Nicht rituelle Handlungen reinigen. Reinheit und Unreinheit ereignen sich im Herzen des Menschen und hängen vom Zustand seines Herzens ab. Sofort erhebt sich die Frage, wie wird das Herz rein? Wer sind die Menschen des reinen Herzens, die Gott schauen können? Die liberale Exegese hat gesagt, Jesus habe den rituellen Begriff von Reinheit durch deren moralische Auffassung ersetzt. An die Stelle des Kultes und seiner Welt trete die Moral. Dann wäre Christentum wesentlich Moral, eine Art moralischer Aufrüstung. Jetzt müssten Sie eigentlich schon so weit sein, liebe Zuhörer, um das beurteilen zu können. Stimmt das? Nein, natürlich stimmt's nicht. Damit werden wir der Neuheit des Neuen Testamentes nicht gerecht, so der Papst. Dieses wirklich Neue klingt auf, wenn Petrus in der Apostelgeschichte zu der Einrede Christus gläubig gewordener Pharisäer Stellung nimmt. Sie fordern nämlich, die Heidenchristen müssen beschnitten werden, um am Gesetz des Mose festzuhalten. Petrus erklärt darauf, Gott habe seine Entscheidung selbst getroffen, dass die Heiden das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben gelangen sollen. Er macht keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, denn er hat ihre Herzen durch den Glauben gereinigt, durch den Glauben gereinigt. Der Glaube reinigt das Herz. Er kommt aus der Zuwendung Gottes zum Menschen. Er ist nicht einfach nur eigener Entschluss der Menschen. Er kommt zustande, weil Menschen von innen her durch Gottes Geist berührt werden, der ihnen das Herz öffnet und es rein macht. Soweit für heute. Jetzt möchte ich aber mit Oliver noch das Gebet, das für den Weltjugendtag beten. Es ist wichtig, dass wir diese großen Ereignisse, den Papstbesuch in Deutschland und der Besuch beim Weltjugendtag mit unserem Gebet begleiten. Gott, unser Vater, wir legen die Vorbereitung für den Weltjugendtag in Madrid in deine Hände. Behüte und beschütze Papst Benedikt und alle Hirten deiner Kirche. Erleuchte und stärke alle, die diesen Weltjugendtag vorbereiten. Schenke ihnen Kraft und Weisheit, um ihre Arbeit durchführen zu können. Gib, dass wir dieses kirchliche Ereignis in der Tiefe vorbereiten können. Amen.
Herr Jesus Christus, vor deiner Himmelfahrt hast du versprochen, dass du bis zum Ende der Welt deiner Kirche beistehst. Segne und vervielfältige die Bemühungen all deiner Freiwilligen und die Mitarbeiter des Weltjugendtages. Sie mögen deine Mitarbeiter sein beim Werk der Erlösung, damit dieses Ereignis dazu beiträgt, dass sich die Jugendlichen aus Spanien und aus der ganzen Welt in dir verwurzeln und auf dich bauen. Amen.
Heiliger Geist, Spender des Lebens, gieße deine Gnade über Spanien und über die ganze Welt aus. Öffne die Herzen der Spanier für die Aufnahme all der Jugendlichen, die zum Weltjugendtag kommen. Schenke denen, die zum Weltjugendtag anreisen, die Umkehr in ihrem Leben. Mache sie stark im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Maria, Schutzpatronin von Spanien,
bitte für uns.
Seliger Johannes Paul II.,
bitte für uns.
Darf ich noch den Segen spenden? Ich segne sie, behüte sie, schenke ihnen einen gesegneten Tag. Der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen von Herzen eine gesegnete Zeit und hören Sie mal rein in die Exerzitien mit Dr. Johannes Hartl. Sie sind schon wirklich enorm stark, Kopf, Herz, Bauch, umfassend neu in Jesus. Sie werden es ganz bestimmt nicht bereuen, können auch das ganze Set, die Vorträge beim Hörerservice, beim CD-Dienst bestellen. Alles Gute und einen guten Tag.